Kennt ihr das, dass ihr euch etwas vornehmt, das Gefühl habt, das ist der Weg, der dran ist zu gehen. Und je mehr ihr euch drin hineingebt, merkt ihr, das ist ein riesiges Ding. Und so ist mir gegangen mit der heutigen Predigt, das Gefühl hatte, das ist ein super Abschluss. Also ich glaube immer noch, es ist ein guter Abschluss für die Serie. Aber es ist mir länger und mehr bewusst geworden, dass wir da 3-4 Predigten daraus machen könnten. Ich habe es probiert, so die wichtigsten Punkte, oder das, was mir als wichtigsten Punkte entgegengekommen sind, die eine Predigt reinzubringen. Ein Jünger kämpft den guten Kampf vom Glauben. Und wer am letzten Sonntag dabei war, der denkt jetzt vielleicht, Moment, Benni, das ist doch jetzt ein Widerspruch. Jetzt haben wir doch letztes Mal so tief drin geschaut, dass ein Jünger aus der Gnade Gottes lebt. Ich muss mich gerade schnell orientieren, ob ich auf Hochdeutsch umstellen müsste. Ich meinte, Esther gesehen zu haben. Bist du da, Esther? Was soll ich in Hochdeutsch? Ist das gut? Also, ich stelle um in Hochdeutsch. Entschuldigung. Genau, letzten Sonntag haben wir uns so tief damit auseinandergesetzt, ein Jünger lebt aus der Gnade Gottes. Wir haben noch diesen Aufruf Jesu im Ohr, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sind angewiesen auf die Gnade Gottes und das, was wir jetzt hier sehen, ein Jünger kämpft den guten Kampf des Glaubens, das tönt doch viel mehr nach Leistung. Es tönt nach, ich muss etwas tun und nicht nach, Gott schenkt es mir. Und darum möchte ich zu Beginn einfach festhalten, es geht um zwei verschiedene Perspektiven. Letzten Sonntag ging es darum, dass wir ohne Jesus nichts tun können, dass wir komplett auf seine Gnade angewiesen sind, um in unserem Leben, in dieser Beziehung mit Jesus vorwärts zu kommen, um es so zu leben, wie es ihm gefällt. Heute geht es darum, dass wir mit Jesus zusammen sehr viel tun können, weil Gott es durch uns wirkt in seiner Gnade, weil wir den Heiligen Geist haben, der etwas, der Dinge in uns bewirkt. Wir haben es noch ganz kurz angeschaut zum Schluss der Predigt, zum Beispiel die Frucht des Geistes. Gott bewirkt etwas in und durch uns. Und daher kommen natürlich in der Bibel, im Neuen Testament, all diese Befehle, diese Imperative, wie ein Christ sich verhält. Nicht aus dem Fokus, wir sollen leisten, um Gott zu gefallen, sondern wir sind befähigt, aus der Gnade Gottes Dinge umzusetzen, die uns vorher unmöglich waren. Und heute geht es um einen unserer Lebensbereiche, wo Gott uns herausfordern möchte. Ein Jünger kämpft den guten Kampf des Glaubens. Im Neuen Testament finden wir verschiedentlich diese Aufforderung zu kämpfen. Sie zeigen uns, Jünger Jesu befinden sich in einem Kampffeld. Und es erstaunt nicht, dass es ausgerechnet Paulus ist, der sehr oft zu diesem Kampf aufruft oder diese Kampfessprache, diese Bilder benutzt. Und er ermutigt die damals noch sehr junge Gemeinde darin, es ihm gleich zu tun und zu kämpfen. Lesen wir zum Beispiel den 2. Korintherbrief im Kapitel 11. Dann sehen wir, wie Paulus Kämpfe gekämpft hat, weil Umstände negativ waren, weil er so viel Negatives erlebt hat. Er erzählt dort, wie er von den Juden 5-mal ausgepeitscht wurde. 3-mal wurde er von den Römern ausgepeitscht. 3-mal hat er Schiffbruch erlitten. 1-mal ist er einen ganzen Tag auf dem Meer getrieben. Er beschreibt, wie er in Gefahren geriet durch Flüsse, durch Meere oder in Wüsten. Er wurde bedroht in den Städten, als er dort unterwegs war. Er wurde bedroht durch sein eigenes Volk, durch das Volk der Juden. Er wurde bedroht durch ungläubige Menschen, die seine Missionsbemühungen überhaupt nicht gut geheißen haben. Und er wurde bedroht durch seine Brüder und Schwestern, von den Christen. Aber obwohl er viele negative Umstände aushalten musste, sich darin bewähren musste, kämpfen musste, merkt man seinen Worten immer wieder an, dass dies gar nicht der Hauptfokus seines Kampfes ist. Es scheint so, dass der größte Kampf für ihn ein anderer war. Und davon lesen wir in 2. Korinther 11, 28, im Anschluss an diese Aufzählung, die ich jetzt gerade gemacht habe. Dort schreibt er, und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um alle Gemeinden. Und wenn ihr die Briefe des Paulus schon mal gelesen habt, wenn ihr die Apostelgeschichte gelesen habt, dann spürt ihr etwas von dieser Sorge von Paulus. Wie er stets darum bemüht ist, dass sich die Gemeinde und die einzelnen Gemeindeglieder gut entwickeln. Dass sie verstehen, um was es im Evangelium geht und dass das in ihrem Leben auch zum Ausdruck kommt. Und wir erkennen, wie oft er im eigenen Lager unter den Christen kämpfen musste, um eine gesunde Lehre und damit, dass diese Lehre auch gelebt wird. Die Konflikte, die er erlebt hat, wurden sehr oft aus der Gemeinde heraus ausgelöst. Paulus rang darum, die gute Botschaft, das Evangelium zu bewahren. Und darum hat er oft angekämpft gegen Irrlehrer, gegen Gesetzlichkeit, gegen falsche Freiheit, gegen heidnische Einflüsse in christlichen Lehren oder gegen den Judaismus. Das sind so große Themen, die in verschiedenen Briefen zum Ausdruck kommen. Wir haben letztes Mal den Galaterbrief etwas angeschaut, wo es eben genau um diese Gesetzlichkeit ging, wo die Christen wieder in diese Gesetzlichkeit hineinkommen. Und Paulus steht auf und kämpft dagegen an. Er kämpfte aber auch für ein geheiligtes Christsein. Christsein ist nicht nur Theorie, sagt Paulus. Christsein spiegelt sich in deinem geheiligten Lebenswandel wider. Also wo wir auch immer hinsehen, wir sehen den Apostel Paulus in einem Kampf und er ruft die Christen auf, tut es mir gleich. Stellt euch diesem Kampf. Und eine der bekanntesten Aufforderungen dazu, zu kämpfen, der will heute nicht. Finden wir im 1. Timotheus 6, im Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist die Aufforderung von Paulus an Timotheus und ist vielen von uns geläufig. Aber was meint Paulus denn eigentlich damit? Nun, die erste Regel, wenn wir die Bibel lesen, eine Aussage haben, heißt, schau dir mal den Kontext an. Was sagen denn die unmittelbaren Verse dazu? Und wenn wir das tun und mal schauen, wo beginnt denn dieser Abschnitt, dann kommen wir zum Vers 2 und sehen, dass dort ein neuer Abschnitt beginnt und Paulus fordert den Timotheus dort auf und sagt, bewahre diese gesunde Lehre, bewahre diese gute Lehre. Und er meint damit die ersten 5 Kapitel, wozu Paulus Timotheus aufgefordert hat, was seine Aufgabe als Pastor ist und sagt, bewahre es. Schon im frühen Christentum, nicht nur heute, war das eine Herausforderung fürs Christentum, dass einseitige Lehren oder Irrlehren aus der Gemeinde heraus entstanden, Lehren, die das Christsein so beschwerlich machen wollten. Lehren, die den Christen aus der Gnade Gottes rausziehen wollten und zum Beispiel in die eigene Leistung geführt haben. Und so sagt Paulus dem Timotheus, bewahre diese gute Lehre und ermutige die Gläubigen entsprechend zu einem Lebensstil anhand dieser gesunden Lehre. Er fährt weiter, er erklärt ein paar Verse lang, was diese Irrlehrer tun, was ihre Gesinnung ist. Und dann in Vers 9 finden wir den Hinweis, dass der Fokus des Christseins nicht der irdische Reichtum sein soll, so wie es bei diesen falschen Lehren der Fall ist. Er sagt, orientiere dich nicht an diesem falschen Reichtum. Denn wer danach trachtet, diese weltlichen Dinge zu erleben, sie zu erlangen, der verfängt sich in einem Netz von Versuchungen, sagt Paulus. Und er wird seinen Begierden erliegen. Er nennt es schändliche Begierden, unvernünftige Begierden. Und sie werden den Menschen ins Verderben stürzen. Und so fasst er dann in Vers 11 diese Aufforderung in einer doppelten Aufforderung zusammen und sagt, du aber, sagt er zu Timotheus, du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Das ist die erste Aufforderung. Halte dich von diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Die erste Aufforderung, halte dich fern. Luther übersetzt etwas griffiger mit fliehe. Weder auf Reichtum noch Geltung soll Timotheus Wert legen. Fliehe von diesen menschlichen Begierden. Du wirst dich da irgendwo in einem Netz verfangen, das dir nicht gut tut, das dich abstürzen lässt. Fliehen meint ein entschiedenes Abwenden. Also wenn Paulus von gutem Kampf des Glaubens spricht, gehört dazu, wende dich ab von diesen negativen Dingen, damit es dir nicht zur Versuchung wird. Flucht ist ein Teil des Kampfes. Auf der anderen Seite dann aber, dein Ziel soll etwas anderes sein. Oder wieder wie Luther übersetzt, jage nach. Fliehe davon und jage nach. Dein Ziel soll ein Leben sein, das erfüllt ist von diesen Dingen wie Gerechtigkeit, Furcht Gottes, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Und wir sehen, das sind alles Dinge, die nur Gott schenken kann. Wir sind hier wieder sehr nahe bei dieser Gnade vom letzten Sonntag. Er soll diesen Dingen nachjagen, die nur Gott ihm schenken kann, die er nicht selbst bewirken kann. Das soll sein Ziel sein, sich darauf auszurichten, sich eine Position zu begeben, dass Gott ihm das schenken kann und ihn damit und sein Leben bereichern kann. Und dann folgt in Vers 12 eben diese Aufforderung, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und dieser Kampf des Glaubens äußert sich hier bei Timotheus also in drei Gesichtspunkten, habe ich das mal versucht zusammenzufassen. Severin, du musst mir helfen. In drei Gesichtspunkten. Der erste Punkt, an der guten Lehre festhalten. Nun ist das natürlich für Timotheus als Pastor ein enorm wichtiger Punkt. Und wir könnten nun denken, ja, der einzige Pastor hier bist du, Benny. Das ist vor allem für dich ein wichtiger Punkt. Und ich denke, ja, das ist so. Für Pastoren natürlich umso wichtiger, an der guten Lehre festhalten. Ich glaube aber, es ist ein Kampffeld für jeden von uns. Der gute Kampf des Glaubens beinhaltet den Kampf für eine gute biblische Lehre für mein Leben. Warum? Weil mein Leben als Christ sich an dieser Lehre orientiert. Es hat Auswirkungen in meinem Leben. Ich muss doch wissen, woran ich mich orientiere, wie mein Leben aussehen soll und darf. Es ist ein Kampffeld, das jeden von uns betrifft. Darum ringen, was sagt denn das Wort Gottes eigentlich? Was ist das Evangelium? Was ist Gottes Wille für mein Leben als Nachfolger von Christus? Christlicher Glaube ist nicht nur Theorie, sondern er will gelebt werden. Wie sieht also christlicher Glaube aus? Lasst uns an einer guten, gesunden Lehre festhalten, so wie Timotheus aufgefordert wurde. Ein zweiter Punkt ist Flucht von Begierden und Sünden. Es ist ein Kampf gegen die Versuchung, irdischen Reichtümern nachzurennen. Es ist ein Kampf gegen, ich sag mal, unsere alte menschliche Natur, wie es Paulus im Römerbrief so schön formuliert. Bereits Jesus hat übrigens von diesem Kampf gesprochen. Und er hat davon gesprochen, wie kompromisslos dass dieser Kampf geschehen sollte. Vielleicht kennt ihr diese Aussage aus der berühmtesten Predigt von Jesus, aus der Bergpredigt. In Kapitel 5 von Matthäus sagt er, wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Jesus macht selber klar, wie elementar dieser Kampf gegen die Begierden, die Verführung und die Sünde ist. Wie wichtig es ist, dass wir davor fliehen. Und ich denke, wir verstehen diese Texte schon richtig, dass es nicht darum geht, dass wir wortwörtlich unsere rechte Hand abhacken und das rechte Auge ausreißen. Das haben Christen übrigens getan in den ersten Jahrhunderten. Sie haben das sehr wörtlich genommen. Ich denke, wir verstehen, dass Jesus etwas anderes damit meint. Die rechte Hand war die kostbarste Hand, die kostbarere. Mit der linken hat man nur die unreinen Dinge getan. ist heute noch so im Orient. Die rechte Hand, mit der hat man alles Gute getan. Und selbst diese wertvolle rechte Hand, wenn sie dich zur Sünde verführen sollte, hau sie ab. Jesus will damit sagen, egal wie wertvoll dir etwas in deinem Leben ist, wenn es dich zur Sünde verführt, wenn es dich straucheln lässt, dann entferne es aus deinem Leben. Fliehe der Versuchung, der Sünde. Es ist wichtig für die Rettung deiner Seele. Zweimal betont das Jesus. Lieber ohne diesen wichtigen Teil von dir und deinem Leben auskommen, als dass deine Seele, dein Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn es auch dein Beruf ist, den du gerne tust, aber du merkst, er nimmt dich gefangen, er gibt dir eine falsche Ausrichtung, alles andere geht dann eben unter. Oder es ist ein Beruf, der dich immer wieder in die Situation führt, dass du in ein sündiges Verhalten gerätst, weil du versucht wirst. Dann wäre die Konsequenz, dass Jesus sagt, fliehe, entferne diesen Beruf, kündige. Es ist besser, dass du deine Seele rettest, als dass du immer und immer wieder in Sünde fällst. Der Kampf besteht an dieser Stelle in der Flucht vor Begierden und Sünde, im sich abwenden von falschen Dingen und im Hinwenden zu den guten Dingen. Und das ist der dritte Punkt, dem Guten nachjagen. Es geht darum, den richtigen Fokus zu bewahren, die richtigen Ziele festzuhalten. Und was sind diese richtigen Ziele? Wenn wir wieder zu 1. Timotheus 6, Vers 5 zurückkommen, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Das ist das Ziel eines Christenlebens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Das ist der Fokus unseres Lebens. Wir können sagen, das ist das Hauptziel. Und dem untergeordnet sind all diese Unterziele, welche für dieses Leben so wichtig sind, die im Vers 11 ausgeführt wurden. Dein Ziel soll etwas anderes sein, ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit. Gott möchte uns Gerechtigkeit schenken. Er hat sie uns geschenkt bei unserer Hinwendung. Wir dürfen darin bleiben. Ein Leben, das erfüllt ist von Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit, Freundlichkeit. Darauf soll unser Leben ausgerichtet sein. Und du kannst an dieser Stelle sehr gut deine eigene Standortbestimmung machen. Worauf bist du ausgerichtet in deinem Leben? Sind es diese Begierden deiner alten menschlichen Natur, Reichtum, Ehre und was es da alles gibt, also Ehre bei den Menschen? Oder sind es diese Dinge, die Paulus dem Timotheus hier beschreibt? Diese Ausrichtung, das ewige Leben zu erlangen. Diese Ausrichtung, in Gerechtigkeit zu leben, in der Ehrfurcht Gottes zu wachsen, in Freundlichkeit und Liebe zu wachsen. Es ist eine relativ einfache Selbstbestimmung. Wir können das wohl ziemlich schnell beantworten. Und ich denke, diese drei Punkte sind keine abschließende Aufzählung, was alles zu unserem Kampf des Glaubens gehört. Ich habe hier bewusst einen Punkt gemacht und mir gesagt, wir bleiben einfach mal bei dieser Timotheus-Stelle. Wenn wir das ganze Neue Testament einbeziehen, sehen wir weitere Kampffelder. Aber ich habe den Eindruck, dass es wohl drei der grundlegendsten Punkte unseres geistlichen Kampfes sind. Was der Kampf, der gute Kampf des Glaubens ist. Es wirft aber natürlich nun die Frage auf, ja, wie kämpfe ich denn diesen Kampf des Glaubens konkret? Wie kann ich das im Alltag umsetzen? Und auch da möchte ich euch drei Stichworte mit auf den Weg geben. Ich denke, der erste Punkt, wir müssen uns erst einmal bewusst sein, es gibt diesen Kampf. Es gibt ein Kampffeld. Sowohl Paulus, wir als auch Petrus haben Mühe darin investiert, der Gemeinde zu zeigen, bewusst zu machen, ihr steht in einem Kampffeld. Paulus ruft die Epheser auf, in Epheser 6, Vers 12, und macht ihnen bewusst, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über die Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ein Kampf, den wir als Menschen unmöglich bestehen können. Wir kommen dann später wieder darauf zurück. Wir brauchen jemanden, der diese Mächte besiegt hat. Nur an seiner Seite können wir diesen Kampf fechten. Aber wir müssen uns bewusst sein, es gibt einen Kampf, einen geistlichen Kampf. Und Petrus sagt im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das ist sein Ziel, das ist Satans Ziel, Christen, nicht nur Christen, aber diese insbesondere zu verschlingen, abzubringen von diesem guten Weg. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Jeder Christ ist in ein Kampffeld gestellt, sagt Petrus. Denn da ist Satan und der will euch aus dieser Nähe Gottes wegbringen. Und da kommt es nicht darauf an, ob wir aktive Verfolgung erleben, so wie das in vielen muslimisch oder kommunistisch geprägten Ländern der Fall ist, oder ob wir hier im Westen leben, wo wir unseren Glauben frei und angenehm leben können. Für uns fühlt sich dieser Kampf wohl viel öfter so an, als würden wir einfach gegen widrige Lebensumstände kämpfen oder gegen unsere eigenen Gelüste, gegen all die Versuchungen, die auf uns einprasseln. Letztendlich, sagen Paulus und Petrus, richtet sich unser Kampf gegen geistliche Mächte, die dahinterstehen, gegen die Mächte der Finsternis, die uns von Gott wegbringen wollen. Ich möchte damit nicht sagen, dass hinter jeder Schwierigkeit, die du in deinem Alltag erlebst, nun ein Dämon steht und du diesen Dämon bekämpfen solltest. Das wäre überinterpretiert. Es geht mir damit oder darum, uns bewusst zu machen, wir stehen in diesem geistlichen Kampffeld. Und es geht letztendlich darum, dass wir dieses Bewusstsein entwickeln und darum diesen Kampf auch kämpfen und ihn nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen. Satan versucht, uns Christen aus der Gegenwart Gottes wegzuziehen. Er fürchtet nichts mehr als Christen, die einen offenen Draht zu Gott haben, die dieses Nachfolgersein ausleben. Falsche Lehre, unsere Begierden und Sünde und das Fernhalten von dieser Ausrichtung auf Gott, das soll unseren Glauben letztendlich aushöhlen. Es soll uns zu Menschen machen, die am Sonntag in die Kirche gehen, das ist überhaupt kein Problem für Satan. Aber er will uns einen lebendigen Glauben verwehren. Das ist der Kampf, in den wir reingestellt sind. Also Punkt 1 für den guten Kampf des Glaubens, sei dir bewusst, es gibt dieses Kampffeld. Punkt 2, kämpfe kompromisslos. Wir haben es schon gespürt bei diesen Aussagen von Jesus. Es lohnt sich nicht, Kompromisse einzugehen. Wir Menschen sind ja so etwas von kompromissbereit. Und oft braucht es Kompromisse im Unterwegssein miteinander, ja, aber nicht im Glaubensleben. Wir möchten gerne ein angenehmes Leben ohne Widerstände führen. Und das führt dazu, dass wir die Tendenz haben, Kämpfen lieber aus dem Weg zu gehen, als sie aktiv anzugehen. Ich glaube, das können wir alle beobachten in unserem Leben. Wir können das zum Beispiel beobachten an unserem inneren Dialog, den wir führen, am Beispiel dieser drei Kampfbereiche, die wir vorher angeschaut haben. Der Kampfbereich Flucht vor der Sünde, Flucht vor Begierden. Wie oft denken oder sagen wir, es ist doch nur ein wenig. Ich darf mir doch auch mal etwas gönnen. Ich darf mir etwas Gutes tun. Ein bisschen Spaß ist doch erlaubt. Das sind so typische Aussagen, die uns einen Schritt in die falsche Richtung gehen lassen. Kampfbereich, dem Guten nachjagen, auf Gott ausgerichtet leben. Ich brauche jetzt einfach mal Zeit für mich. Ich habe jetzt keine Lust zum Bibellesen. Ich habe jetzt keine Lust zu beten. Ich habe jetzt keine Lust, in die Gemeinde zu gehen. Ich habe jetzt keine Lust, das Richtige zu tun. Etwas anderes gibt mir in diesem Moment mehr. Oder Glauben ist doch keine Leistung. Ich muss nicht jeden Tag stille Zeit machen. Ist so das christliche Ding, oder? Ich muss nicht. Ich lebe aus der Gnade. Ich muss doch nicht leisten und jeden Tag geistliche Disziplin erbringen. Und der dritte Bereich, an der guten und gesunden Lehre festhalten. Wir müssen doch auf das schauen, was uns eint, nicht auf das, was uns trennt. Es ist doch nicht okay, wenn wir uns über Abgrenzung definieren. Sollte Gott dies und jenes wirklich gesagt haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott dieses möchte und jenes sollen wir lassen. Das ist so der Klassiker aus 1. Mose 3. Sollte Gott dieses oder jenes wirklich gesagt haben? All diese Aussagen hier vorne, und es gibt noch viele mehr, müssten uns eigentlich Warnlampen sein in unserem Leben. Denn sie können uns dazu bringen, unseren Kampf des Glaubens nicht kompromisslos vorwärts zu gehen. Und das Schwierige an all diesen Aussagen ist, und das habt ihr vielleicht auch gemerkt, diese Aussagen sind nicht per se falsch. Diese Aussagen haben alle einen wahren Kern. Aber wenn wir sie im falschen Moment einsetzen, um diesen Kampf des Glaubens nicht auszufechten, dann führen sie dazu, dass wir lauwarm werden, dass wir uns aus diesem Kampffeld rausnehmen, dass wir Kompromisse eingehen. Und dabei fordern uns diese Bilder des Kampfes, wie wir sie in der Bibel finden, dazu auf, eben keine Kompromisse einzugehen. Wir finden vor allem zwei Bilder des Kampfes. Das eine ist das Bild des sportlichen Wettkampfes. Das liebt Paulus, das bringt er immer wieder. Und das andere ist der militärische Kampf des Soldaten. Im 1. Korintherbrief, jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, also die Sportler, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen Kranz. Dieser unvergängliche Siegeskranz, das ist immer wieder ein Thema bei Paulus. Oder im 2. Timotheusbrief, wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des alltäglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und wer einen Wettkampf bestreitet, erhält den Siegeskranz nur, wenn er auch nach den Regeln kämpft. Kämpfen bedeutet, ich habe ein Ziel und darauf richte ich mein Leben kompromisslos aus. Kämpfer, Sportler nehmen Entbehrungen und Lasten auf sich, die normale Menschen im Alltag umgehen. Marco Odermatt wäre letzte Nacht nicht schon wieder aufs Podest gefahren, wenn er nicht konsequent auf seine Ernährung achten würde. Wenn er nicht einen Tagesrhythmus einhalten würde, der ihn zu Höchstleistung an den Wettkämpfen bringt. Er ordnet sein Leben diesem Ziel unter, aufs Podest zu fahren und die Goldmedaille am liebsten zu erreichen. Der Soldat verwickelt sich nicht in alltägliche Dinge, denn es würde ihn von seinem Kampf abbringen. Und genau darum geht es, wenn wir als Christen kämpfen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in alltägliche Dinge verwickeln lassen. Was meint das nun? Dieses Verwickeln, es meint, sich verwickeln in etwas total aufzugehen, sich einwickeln zu lassen. Es geht hier nicht darum, dass ein Christ nicht täglichen, alltäglichen Beschäftigungen nachgehen dürfte. Auf keinen Fall, da finden wir genügend Beispiele, wo dazu aufgerufen wird, dass diese Dinge auch zum Leben gehören. Aber wir sollten sie in der richtigen Gesinnung tun. Sie sollen uns nicht vereinnahmen, wir sollen nicht darin aufgehen. Nehmen wir das Thema Sportverein. Es ist doch toll, wenn jemand sich in einem Sportverein eingeben kann, wenn es ihm einen Ausgleich gibt, es ihm zur Entspannung dient. Es kann aber genauso gut zu meinem Schatz werden, zu meinem Ein und Alles, dem ich mein ganzes Leben unterordne. Das kann bei jedem anderen Hobby übrigens auch geschehen. Und das wäre dann ein Leben, das in meinen Begierden, in meinen Lüsten gelebt wird. Mein Fokus nicht mehr auf dieses Ziel ausgerichtet ist, das Paulus uns vorgibt. Oder das Gott uns vorgibt, müsste ich sagen. Wir ehren nicht Paulus, wir ehren Gott. Ich kann mein Eigenheim renovieren, weil ich ja einen Wohnort für mich und meine Familie brauche. Das ist gut und richtig. Ich kann aber auch meine ganze Kraft, mein ganzes Geld, meine Zeit investieren, mir ein kleines Schlösschen auf Erden zu bauen. Und das ist mein Lebensprojekt. Und mein Fokus ist nicht mehr auf dieses Ziel ausgerichtet, das Jesus mir gibt. Kämpfen meint eine totale Ausrichtung auf unser geistliches Ziel. Meine Kräfte, mein Leben richte ich auf Jesus aus, auf dieses ewige Leben, den Siegeskranz. Und das, was er mir in diesem Leben geben möchte, diese Gerechtigkeit, diese Furcht Gottes. Kämpfen meint, ich prüfe immer wieder, habe ich mein Leben so aufgestellt, dass ich fähig bin, diesen Wettkampf zu laufen, diesen Ringkampf auch zu gewinnen? Das ist Punkt 2 für den Kampf des guten Glaubens. Kämpfe kompromisslos. Und jetzt der dritte Punkt, und das dürfte der wichtigste sein. Kämpfe mit Gottes Hilfe. Ich habe es vorher angetönt, wir haben keine Kraft, diesen Kampf selber zu kämpfen. Wie wollen wir gegen diese finsteren Mächte bestehen? Gerade weil es ein geistlicher Kampf ist, brauchen wir geistlichen Beistand, brauchen wir diese geistliche Hilfe. Wir brauchen Gottes Kraft, Gottes Weisheit, seine Befähigung. Hebräer 12, Vers 1. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus hat den Glauben begonnen. Wie hat er ihn begonnen? Wir werden es nachher im Abendmahl feiern. Er ging ans Kreuz und hat gesiegt. Er hat triumphiert. Er hat die Mächte des Bösen besiegt. Sie haben noch beschränkte Macht in dieser Welt. Aber wir haben Teil an diesem Sieg Jesus. Um diesen Kampf zu kämpfen, muss ich nahe bei Jesus sein. Wir müssen auf Jesus sehen. Er hat den Glauben begonnen. Und er wird unseren Glauben beenden, vollenden. Eines ist klar, jeder Christ, der die Nähe zu Jesus nicht sucht, nicht auf Jesus schaut, der wird diesen Kampf verlieren. Es gibt nur diese Möglichkeit, weil wir ohne Jesus, ohne Blick auf Jesus nicht gewinnen können. Jesus sagt, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das gilt insbesondere für diesen Glaubenskampf. Und wie wir diese Nähe zu Jesus suchen, muss ich, glaube ich, nicht näher ausführen. Das sind die altbekannten Stichworte wie Wort Gottes lesen, Gemeinschaft mit Gott pflegen, beten, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und weil es ein geistlicher Kampf ist, muss ich mit geistlichen Waffen gerüstet sein. Wir hatten vorher Ezra da mit seinem Gummischwert, aber das bringt uns nicht viel. Sorry, Philipp. Du musst ihm die geistlichen Waffen beibringen. Und diese finden wir im Epheser Kapitel 6. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und wann ist dieser böse Tag? Der kann jeden Tag sein. Wir stehen jeden Tag in diesem geistlichen Kampf. Wir brauchen die Waffenrüstung Gottes. Und das Spannende an der Waffenrüstung Gottes ist, dass sie nur aus Dingen besteht, die uns bereits geschenkt sind. Wir müssen nicht erst darum ringen, dass wir diese Dinge noch kriegen. Aber wir müssen uns manchmal wieder bewusst werden, dass diese Rüstungsgegenstände sind. Nicht einfach nur etwas, was wir mal geschenkt gekriegt haben und nun verstaubt es irgendwo in unserem geistlichen Arsenal. Gürtel der Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Die Wahrheit hat uns frei gemacht, in die Freiheit geführt. Wir sind angetan mit Wahrhaftigkeit. Wir sind berufen, diese Wahrheit zu leben. Und dann wird sie uns zu diesem Gürtel. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Jesus hat uns gerecht gesprochen. Weil wir gerecht gesprochen sind, kann niemand mehr kommen und uns Schuld aufreden. Nein, der Panzer der Gerechtigkeit schützt uns vor falschen Schuldzuweisungen. Jesus hat gezahlt, wir sind gerechtfertigt. Schuhe der Bereitschaft, wir haben einen Auftrag bekommen, diese Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. Diese müssen wir manchmal ganz bewusst wieder anziehen und sagen, weil du es sagst, Herr, ziehe ich diese an und gehe raus und gebe diese Botschaft weiter. Der Schild des Glaubens, der Glaube, der uns hilft, in Versuchungen, Anfechtungen, immer wieder hinzustehen und sagen, trotz dieser Anfechtungen, trotz dieser Schwierigkeiten, Gott ist größer. Gottes Verheißung steht über diesen Anfechtungen. Was haben wir weiter? Den Helm des Heils, die Gewissheit, dass wir geheiligt worden sind. Wir sind Heilige und wir stehen in dieser Heiligung. Unsere Zukunft bei Gott ist gesichert. Lasst uns daran festhalten. Schwert des Geistes, das Wort Gottes, der einzige Rüstungsgegenstand, der nicht nur zur Verteidigung, sondern auch zum Angriff gebraucht werden kann. Das Wort Gottes, eine mächtige Waffe, die uns hilft zum Zurückschlagen. So wie es Jesus getan hat, als er versucht wurde von Satan, mit dem Wort Gottes entgegenhalten. Und zuletzt noch das Gebet. Denn dieses hält uns nahe bei unserem Gott, bei unserem Jesus. Und es ist eine wunderbare, ja, Waffe. Jedes Gebet, eine mächtige Waffe, singen wir in einem Lied. Es ist eine wunderbare Waffe, die uns einstehen lässt, auch für unsere Geschwister. Wir werden im Epheserbrief dort auch aufgefordert, füreinander zu beten. Wir stehen gemeinsam in diesem Kampffeld. Und das Gebet ist der Rüstungsgegenstand, der uns in diese Gemeinschaft hineinnimmt, miteinander kämpfen lässt. Es geht nicht darum, dass wir jeden Tag nun hingehen und als stupide religiöse Ordnung jeden Rüstungsgegenstand irgendwie fast mystisch anziehen. Theologisch haben wir diese Rüstung bereits an, aber wir vergessen das oft. Wir haben das nicht präsent und darum macht es Sinn, sich mal wieder hinzusetzen und warum nicht auch täglich hinzusetzen und diese Rüstung sich bewusst zu machen und zu sagen, ich habe diesen Panzer an und sich vielleicht auch bewusst zu machen, warum, was das bedeutet. Und manchmal gibt es Rüstungsgegenstände, wo wir merken, die würde ich lieber ausziehen. Ich denke, die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung der frohen Botschaft, die ziehen wir am schnellsten aus. Diese müssen wir wohl oft ganz bewusst anziehen. Das Schwert des Geistes müssen wir manchmal ganz bewusst wieder in die Hand nehmen, bewusst machen. Das Wort Gottes, ich muss nicht klug formulierte menschliche Argumente haben. Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Punkt 3, kämpfe mit Gottes Hilfe. Und ihr merkt es, man könnte wohl noch viel über dieses Thema reden im Moment. Ich möchte zu einem Schluss kommen. Ein Jünger kämpft den guten Kampf des Glaubens. Und wie Ueli schon gesagt hat, es ist der letzte Teil dieser ganzen Predigtserie. Jünger sein, Jüngerschaft, Jesus nachfolgen. Darum geht es. Seit November haben wir 6 verschiedene Themenbereiche miteinander betrachtet. Es gäbe noch so viele weitere Themenbereiche. Es sind einfach 6 Bereiche, die mir aufs Herz gelegt wurden. Bereiche, die euch teilweise aufs Herz gelegt wurden und die ihr mir reingegeben habt. Wo sind diese Punkte, wo du persönlich herausgefordert wurdest? Ich muss es nicht sagen. Es geht mir darum, sie dir in Erinnerung zu rufen. Wo hat Gott dich herausgefordert, Schritte zu gehen? Und ich bin überzeugt, er hat es getan. Ich hatte verschiedene Gespräche auch. Bist du noch dran? Bist du noch dran, dich von Gott beschenken zu lassen und Schritte zu gehen? Nimm diese Punkte ernst. Es geht um dein Wachstum im Glauben, um dein Vorwärtskommen mit Jesus. Manchmal ist es schwer, solche Schritte zu gehen. Sie fordern ins Ungewisse. Ich weiß das, weil mich 2 dieser Themen ganz, nein, 3 Themen ganz besonders herausgefordert haben. Und ich bin daran, Schritte zu gehen, neue Schritte zu gehen und zu entdecken, was Gott für mich bereit hat und ich weiß noch nicht, wo sie genau hinführen werden. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen. Sag Jesus, ich bin bereit, dir nachzufolgen. Viele von euch haben das mal getan. Der Glaube hat begonnen. Es braucht immer mal wieder diese Bestätigung, Jesus, ich folge dir immer noch nach. Wir werden das nachher auch singen in diesem Lied, I will follow. Ich will dir folgen, auch in diesem Punkt, den du mir da aufgezeigt hast. Und ich ermutige dich, nutze das Abendmahl zu diesem Schritt, das festzumachen mit Jesus. Wir dürfen das Abendmahl feiern, weil Jesus selbst es eingesetzt hat. Und er lädt uns alle ein, das Mahl zu feiern, uns daran zu erinnern, dass er den Kampf für uns gefochten hat. Er ist der Anfänger des Glaubens. Er ist für uns gestorben am Kreuz, dass wir leben können. Dass unsere Schuld vergeben ist und wir Gerechte sind, dass wir Heilige sind. Ich habe Zugang zu Gott und zu seiner Kraft, zu seiner Gnade. Dieser Weg zum Thron Gottes ist frei. Ich darf in diesem Gnadenraum stehen. Und das darf ich bezeugen, wenn ich zum Abendmahl nach vorne komme, das empfange, dann sage ich damit, ich glaube das. Das Abendmahl kann nur jemand nehmen, der diesen Schritt getan hat. Weil jedes Mal, wenn er es nimmt, bezeugt er, Jesus, ich folge dir nach. Du bist mein Gott, du bist mein Herr und du bist mein Erlöser. Und darum folge ich dir nach. Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Väter geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit Geld, sondern mit seinem eigenen Blut, das er als unschuldiges, reines Lamm Gottes für uns geopfert hat. Das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir unsere Sünden bereuen und sie bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Vielleicht ist dieser Kampf des Glaubens etwas, was du nicht immer ausgefochten hast. Jesus vergibt. Und er lädt dich ein, komm heute wieder neu zu mir, komm, ich helfe dir, wir gehen gemeinsam diesen Weg.